Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Mario Dubovicek am Mikrofon herzlich willkommen. Miteinander reden, das Mittel aller Mittel in der Welt der Diplomatie. Auf das am Ende nicht die Waffen sprechen. Das gilt es zu verhindern, auch im Streit zwischen den USA und Iran. So sagt es auch Bundesaußenminister Heiko Maas am Rande der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York.
Wir haben immer mehr Spannungen in der Region, auch nach den Angriffen auf saudi-arabische Ölraffinerien. Und wenn niemand einen Krieg will, dann muss er auch jetzt auch einen Beitrag dazu leisten. Und dafür sind Gespräche notwendig und nicht der weitere Aufbau von Spannungen am Golf.
Und Spannungen, die gibt es gerade reichlich am Golf. Wir hören gleich, wie viel Bewegung die Generaldebatte der Vereinten Nationen in den Konflikt gebracht hat. Auch hören wir, wie sich US-Präsident Donald Trump gegen die Vorwürfe wehrt, die ihm ein Amtsenthebungsverfahren einbringen könnten. Und wir blicken in den Sonderreport des Weltklimarates zum Eis und zu den Meeren. Im Interview dazu die Meeresschutzexpertin des WWF, Heike Vesper. Beginnen aber wollen wir in den USA, genauer in New York, bei den Vereinten Nationen, wo die Staats- und Regierungschefs in dieser Woche debattieren. Gestern unter vielen anderen US-Präsident Donald Trump mit markigen Worten gegenüber dem Iran. Die Antwort von Präsident Hassan Rouhani folgte heute. Ja, auch er möchte reden, aber nicht, solange die USA sein Land noch sanktionieren. Antje Passenheim.
Mit dieser Botschaft schloss Irans Präsident Rouhani am Ende dann doch. Dies ist die Botschaft des iranischen Volkes. Lasst uns in Hoffnung investieren und für eine bessere Zukunft, anstatt in Gewalt. Doch der iranische Präsident sendete auch andere Signale aus, vor allem dies. Mit dem Knebel der wirtschaftlichen Strafmaßnahmen kehre sein Land nicht an den Verhandlungstisch zurück. Unsere Antwort auf jedwede Verhandlungen unter Sanktionen ist negativ. Er könne die Einladung zu Verhandlungen nicht ernst nehmen, wenn die USA behaupteten, dass sie die härtesten Sanktionen der Geschichte gegen die Würde und gegen den Wohlstand des Irans verhängt haben. Als Wirtschaftsterroristen und Kriminelle bezeichnete Rouhani die Politiker in Washington. Er forderte die USA auf, dass sie wieder zu den Verpflichtungen des Atomdeals zurückkehren. Präsident Trump hatte den Vertrag vergangenes Jahr aufgekündigt und schwere Sanktionen gegen die iranische Öl- und Gasindustrie sowie Banken verhängt. Wenn ihr euch mit einem Minimum zufrieden geben wollt, tun wir das auch. Doch Rouhani hatte mehr dabei. Seinen Friedensplan der Koalition der Hoffnung, wie er ihn nennt. Er lade alle Länder, die von den Entwicklungen im Persischen Golf und der Straße von Hormus betroffen sind, zu dieser Koalition ein. Das Ziel der Koalition der Hoffnung ist es, Frieden zu verbreiten, Stabilität und Wohlstand für alle Anwohner der Region mit friedlichen Beziehungen zueinander. Dies würde den freien Fluss von Öl und anderen Ressourcen garantieren. Doch Rouhani machte eines klar: Die USA sollten sich aus diesen Verhandlungen raushalten. Die Friedenslösung für die arabische Halbinsel, Sicherheit im Persischen Golf und Stabilität im Nahen Osten sollten in der Region gesucht werden, nicht außerhalb. Gleichzeitig betonte Rouhani, der Iran werde entschlossen und stark auf Provokationen und Interventionen von Ausländern reagieren. Der Präsident des Iran drohte: Unsere Region ist am Rande des Zusammenbruchs, weil ein einzelner Fehler ein großes Feuer entfachen kann. Die USA wären bereits bei dem Versuch gescheitert, andere Konflikte zu lösen, etwa in Afghanistan, Syrien oder im Irak. Während am Rande der Vollversammlung die diplomatischen Vermittlungsversuche unter Hochdruck liefen, machte US-Präsident Trump eine Ankündigung: Schärfere Sanktionen gegen den Iran.
Antje Passenheim meldete sich aus New York, wo sich neben den Auftritten auf großer Bühne auch vieles auf den Fluren und in Nebenräumen abspielt. Wenn etwa der Präsident der Ukraine über ein Telefonat mit dem US-Präsidenten berichtet. Nein, er habe sich nicht unter Druck gesetzt gefühlt, gibt Zelensky dazu Protokoll. Eine Randnotiz. Wäre da nicht der große Sturm, der einige Kilometer weiter gerade in Washington vom Capitol Hill in Richtung des Weißen Hauses aufzieht? Wegen des umstrittenen Telefonats wollen die Demokraten Trump nämlich entmachten und haben dafür den ersten Schritt vor ein Amtsenthebungsverfahren, ein Impeachment, eingeleitet. Doch Trump wehrt sich, lässt eine Mitschrift des Gesprächs veröffentlichen. Thorsten Teichmann berichtet.
US-Präsident Trump fühlt sich entlastet. Die Mitschrift seines Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zeige, dass alles freundlich war, kein Druck. Es sollte angeblich ein Anruf aus der Hölle sein, aber daraus wurde nichts. Viele sagen nur, sie wussten gar nicht, dass ich so nett sein kann. Laut Mitschrift hat Trump nicht damit gedroht, Militärhilfe weiter zu blockieren. Aber der Präsident hat seinem ukrainischen Kollegen erklärt, dass die Vereinigten Staaten sehr viel für die Ukraine tun und dass das umgekehrt nicht immer der Fall ist. Präsident Zelensky antwortet und dann stellt Trump Forderungen auf. Kiew soll untersuchen, ob Ex-Präsident Biden versucht hat, Ermittlungen gegen seinen Sohn Hunter einstellen zu lassen. Biden tritt womöglich bei den Präsidentschaftswahlen 2020 gegen Trump an. Der US-Präsident bittet laut Text außerdem darum, dass sich US-Justizminister Barr und Trumps persönlicher Anwalt Giuliani in Kiew melden und dass der ukrainische Präsident bei der Auswahl seiner eigenen Leute sorgfältiger sein müsse. Zelensky verspricht zu kooperieren. Gestern hatte die Sprecherin des Repräsentantenhauses Pelosi angekündigt, die 6 bereits laufenden Untersuchungen im Kongress zu einer Ermittlung für ein Amtsenthebungsverfahren des Präsidenten zusammenzufassen. Sie bleibt bei ihrer Entscheidung.
The fact is that the President of the United States
Tatsache ist, dass der Präsident der Vereinigten Staaten seine verfassungsmäßigen Aufgaben verletzt hat, indem er eine ausländische Regierung gebeten hat, ihm bei seiner Wahlkampagne zu helfen. Auf Kosten unserer nationalen Sicherheit und der Unversehrtheit unserer Wahlen. In New York sprach Trump wiederholt von der größten Hexenjagd in der Geschichte des Landes. Und dann warf er Reportern vor, sie hätten versäumt, die Demokraten zu untersuchen. Senator Murphy war Anfang September in Kiew und hatte die Ukraine gewarnt, die parteiübergreifende Unterstützung in Washington nicht aufs Spiel zu setzen. Und wenn Sie sich die Demokraten anschauen, sie sind runtergeflogen, um den Präsidenten der Ukraine zu treffen. Die haben verlangt, binde dich nicht an die Republikaner, bleibe bei uns. Das sollte eine Amtsenthebung nach sich ziehen, so wie ihr das sagt. Deutlich wird, dass die parteipolitischen Grabenkämpfe sich längst nicht mehr auf Washington beschränken lassen. Der politische Prozess ist dermaßen erledigt, dass auch andere Teile der Welt mit hineingezogen werden. Die Ukraine ist das beste Beispiel. Die Republikaner in Washington stehen weiter fest zu Trump und werfen den Demokraten vor, sie würden völlig überziehen. Ausgerechnet Senator Romney von den Republikanern erklärt, woran es liegt. Macht.
If you're the majority leader, you get to decide what we vote on.
Wer Mehrheitsführer ist, kann entscheiden, worüber abgestimmt wird. Das ist außergewöhnliche Macht. Ich denke, es ist natürlich, dass Menschen es in diesem Licht betrachten und Dinge tun, um ihre Macht zu erhalten. Die beste Garantie für diese Macht ist für die Republikaner immer noch Präsident Trump. Die Demokraten müssen so einen Versorger erst noch finden. Die Veröffentlichung der Mitschrift zeigt übrigens einmal mehr, auf welchem Niveau sich das Verhältnis zwischen Berlin und Washington befindet. Trump erklärt im Telefonat, wenn er mit Bundeskanzlerin Merkel spreche, rede sie über die Ukraine, aber sie würde nichts tun. Vermutlich bleibt auch dieser Affront ohne Konsequenzen.
Aus Washington, Thorsten Teichmann. Das Eis an den Polen, es schmilzt. Das ist keine wirklich neue Erkenntnis. So mag sich der ein oder die andere noch an einen Spiegeltitel erinnern. Der Kölner Dom, abgesoffen, umgeben von Wasser und bis zum Horizont nichts als Wasser. In blauen Lettern die Überschrift, die Klimakatastrophe. Das ist inzwischen 33 Jahre her, in Worten 33, Ozonloch, Hitzerekorde, schmelzendes Eis, steigender Meeresspiegel, all das wird schon lange diskutiert. Doch eben das ist das Problem. Es wird viel zu viel diskutiert, kritisieren Klimaforscher, und viel zu wenig gegen den Klimawandel getan. Im Auftrag des Weltklimarates haben mehrere Wissenschaftler heute in Monaco ihren Sonderbericht vorgestellt. Marcel Wagner berichtet.
Nein, wirklich viel Neues hat der Sonderbericht zu Ozeanen und Eisregionen im Klimawandel eigentlich nicht zu bieten. Aber genau das ist vielleicht die schlechte Nachricht, die heute aus Monaco kam. Denn die Fakten und Prognosen, die die international anerkannten Wissenschaftler zusammengetragen und gebündelt haben, bestätigen einmal mehr die düsteren Aussichten, zu denen der Klimawandel regelmäßig Anlass bietet. Einige Kostproben gefällig? Die Eisfelder in Grönland und der Antarktis verlieren immer schneller an Masse, berichtete Klimaforscherin und Mitautorin für Fragen der Eisvorkommen Valérie Masson-Delmotte und prognostizierte, Während des 20. Jahrhunderts ist der weltweite Meeresspiegel um etwa 15 cm gestiegen. Aktuell steigt er doppelt so schnell und die Geschwindigkeit wird zunehmen. Ein Ozean, der wärmer und saurer wird und Sauerstoff verliert, hat Auswirkungen auf das Meeresleben, seine Ausbreitung und Produktivität. Das hat das weltweite Fischfangpotenzial bereits reduziert, folgerte Hans-Otto Pörtner, Meeresbiologe in Bremerhaven und Mitautor für Auswirkungen des Klimawandels auf die Weltmeere. Die Weltmeere haben wie ein Schwamm CO2 und Hitze aufgefangen, um unsere Temperatur zu regulieren, aber sie können das nicht weiter so, sagte Coe Barrett, Vizevorsitzende des Weltklimarates. Die Liste solch schlechter Nachrichten, die die Forscher auf der Bühne in Monaco verkündeten und die sich noch wesentlich detaillierter im jetzt vorgelegten Sonderbericht des Weltklimarates nachlesen lässt, ist lang. Schmelzende Eisschilde und Gletscher, ein Meeresspiegel, der bis zum Ende des Jahrhunderts um über einen Meter steigen könnte, Verlust von Arten und Lebensräumen, immer häufigere und heftigere Unwetter und Überschwemmungen gelten demnach als wahrscheinlich. Und das erstmals in dieser Form auch wissenschaftlich belegt, denn am Sonderbericht des Klimarates waren über 100 international renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Autoren beteiligt, fast 7000 wissenschaftliche Studien und Publikationen wurden ausgewertet, zehntausende Kommentare eingearbeitet. Die Botschaft ist eindeutig. Dieser neue Sonderbericht hebt die Dringlichkeit heraus, schnelle, ambitionierte und abgestimmte Maßnahmen gegen umfangreiche und dauerhafte Veränderungen der Meeres- und Eisgebiete zu ergreifen, so Deborah Roberts, ebenfalls Mitautorin des Berichts, der bewusst auch als Handlungsempfehlung an die Politik gedacht sein soll. Denn der einzige Ausweg aus dem klimatischen Teufelskreis, schlussfolgern die Wissenschaftler, liege in einer schnellen und drastischen Reduzierung der Treibhausgase.
Marcel Wagner und die Erkenntnisse der Wissenschaftler über das schmelzende Eis und die sich erwärmenden Ozeane. Wasser auf die Mühlen der Umweltschutzorganisationen und Klimaaktivisten, jene, die seit Jahrzehnten warnen und auch jene, die erst kürzlich dazugekommen sind, wie die Schwedin Greta Thunberg, mit einem Pappschild im Schulstreik. So begann ihr Protest vor gut einem Jahr. Inzwischen folgen ihr Millionen weltweit gegen den Strom der klimaschädlichen Bequemlichkeit.
Es ist merkwürdig, wie wir Menschen alle in eine Richtung gehen können, die am Ende unsere Existenz bedroht und trotzdem das Gefühl haben, wir sind auf dem richtigen Weg, weil alle anderen ja auch mitlaufen. Greta Thunberg hat diese Illusion zerbrochen und sie hat vielen Menschen zu der Einsicht verholfen, dass Business as usual ganz sicher in die Krise führt.
So sagt es Ole von Uexküll, der Direktor der Right Livelihood Stiftung, die Greta Thunberg und drei weiteren Aktivisten in diesem Jahr den sogenannten Alternativen Nobelpreis verleiht. Damit zurück zu den jüngsten Erkenntnissen der Wissenschaftler zum Sonderbericht des Weltklimarates, vielmehr die Reaktionen darauf. In Berlin denken dabei viele gleich an das gerade erst verabschiedete Klimapaket der Bundesregierung. Die einen sagen, wir tun was, die anderen halten dagegen viel zu wenig. Barbara Schmidt-Mattern.
Wer Oppositionspolitikerinnen und Wissenschaftler nach der Klimakanzlerin fragt, erntet seit den Beschlüssen vom vergangenen Freitag nur noch ein müdes Lächeln. Am Nachmittag unternahm Angela Merkel jedoch einen neuen Versuch, für mehr Klimaschutz zu werben.
Wir brauchen Verhaltensänderungen in allen Bereichen, beim Konsumieren, beim Produzieren, bei der Mobilität und bei der Ernährung, genauso wie beim Städtebau.
Einer von vielen Appellen, die die Kanzlerin an die Unionsfraktion richtete, sie zählt beim Klimaschutz besonders viele Bremser in ihren Reihen. Da kommen die beunruhigenden Erkenntnisse des neuesten IPCC-Berichts genau richtig. Steigende Meeresspiegel und Überschwemmungen sind in Deutschland noch nicht spürbar, die Not der Bäume aber schon.
Die Folgen des von Menschen mit verursachten Klimawandels sehen wir alle und wir sehen sie auch in Deutschland. Ein Waldspaziergang in diesen Jahren zeigt, wie zunehmende Trockenheit und Stürme auch unsere heimischen Wälder belasten. Und man kann ja sagen, das sind jetzt mal ein, zwei Jahre, das ist statistisch irrelevant, wenn man sich das über 50 Jahre anschaut, dann gibt es einfach von Extremwetterereignissen eine Zunahme um das Dreifache, auch in Deutschland. Und das ist kein Zufall.
Meint Merkel, während wenige Kilometer entfernt im Berliner Regierungsviertel der sogenannte Waldgipfel der Landwirtschaftsministerin stattfindet. Deutlich wird an diesem Nachmittag auch die Bundesumweltministerin. Wir wissen, dass wir nicht mehr alles abwenden können, sagt Sozialdemokratin Svenja Schulze. Insofern sind die neuen Ergebnisse des Weltklimarats politisch durchaus hilfreich für die Ministerin.
Dieser Bericht zeigt sehr, sehr eindringlich, was passieren würde, wenn jetzt die Staatengemeinschaft das Pariser Klimaschutzabkommen nicht umsetzt.
Nicht nur Fidschi, Jakarta oder Sambia müssen sich anpassen, sondern auch Deutschland. Svenja Schulze spricht von neuen Kanalsystemen und mehr Flächen, damit Starkregen ablaufen und versickern kann. Und der Meeresspiegelanstieg bedrohe auch deutsche Küsten, ergänzt Forschungsministerin Anja Karliczek von der CDU.
Für die Bundesregierung ist der IPCC die Quelle für Fakten zur Klimapolitik.
Damit die Eckpunkte des Klimapakets vom vergangenen Freitag verbindlicher werden, wurden sie heute überraschend schnell vom Kabinett verabschiedet. Zahlreiche Details sind jedoch noch ungeklärt. Ein gutes halbes Dutzend Gesetzentwürfe ist in Arbeit. Kommen sie erst einmal in den Bundestag, wird das Klima dort noch für hitzige Diskussionen sorgen. Startschuss ist bereits morgen früh um 9 Uhr. 6 Fraktionen werden dann über das Klimaschutzprogramm 2030 debattieren. Ein Reizklima ist dabei nicht ausgeschlossen.
Barbara Schmidt-Matern aus unserem Hauptstadtstudio. Über den Sonderbericht des Weltklimarates habe ich am Abend mit Heike Vesper gesprochen. Sie ist Biologin und leitet die Abteilung Meeresschutz bei der Umweltschutzorganisation WWF Deutschland. Ihren Sonderbericht haben die Forscher heute in Monaco vorgestellt, im Fürstentum direkt am Mittelmeer. Heike Vesper war mit dabei und so habe ich sie gefragt, wann die Menschen in Monaco denn nasse Füße bekommen, wenn der Meeresspiegel weiter so ansteigt.
Naja, in Teilen der Welt ist es tatsächlich so, dass die Leute heute schon nasse Füße bekommen. Denn das ist eines der erschreckendsten Details, die in diesem Report von den Wissenschaftlern mit erwähnt worden sind, dass der Klimawandel über das Abschmelzen der Eiskappen und der Gletscher und über die Erwärmung der Ozeane der Meeresspiegelanstieg viel schneller voranschreitet als gedacht. Und bis zum Jahr 2050 gehen die Wissenschaftler davon aus, dass bis zu 1 Milliarde Menschen tatsächlich betroffen sein werden von diesem Anstieg des Meeresspiegels und aber auch zusätzlich natürlich von zunehmenden Stürmen und Flutereignissen.
Und bis zu 1 Meter könnte der Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts ansteigen, sagen die Wissenschaftler. Das klingt erst einmal nicht so viel, wenn man an seinen eigenen Hosenbeinen herunterschaut und dann 100 Zentimeter abmisst. Der Kölner Dom steht dann sicher nicht im Wasser, so wie auf dem Spiegeltitel von 1986. Welche Konsequenzen hätte ein solcher Anstieg insgesamt?
Nein, der Kölner Dom steht wahrscheinlich nicht im Wasser. Aber es ist so, dass wir in Deutschland zum Beispiel, Niedersachsen, ist ein Bundesland, was durchaus davon betroffen sein kann und wie mehrere Millionen Menschen in Deutschland sehr wohl von diesem Meeresspiegelanstieg betroffen sein werden. Bis weit ins Inland hinein, Hamburg zum Beispiel, wird eine Stadt sein, die das deutlich zu spüren bekommt. Was man wissen muss, ist, dass in den vergangenen Jahren der Meeresspiegel um 15 Zentimeter angestiegen ist. Und wie gesagt, mit deutlich sichtbaren Auswirkungen in einigen Ländern bereits. Das heißt, 1 Meter ist tatsächlich sehr viel, auch wenn man sich das jetzt so vorstellt insgesamt, das nicht so deutlich empfindet.
Der steigende Meeresspiegel ist ja das eine. Der Klimawandel bringt für die Ozeane auch andere Konsequenzen mit sich, berichten die Wissenschaftler. Die Meere werden insgesamt wärmer und saurer. Mit welchen Folgen?
Das ist tatsächlich katastrophal für die Meere. Also es geht jetzt nicht mehr darum, zum Beispiel, ob wir Korallenriffe insgesamt erhalten können, sondern ob wir noch 10% der Korallenriffe erhalten werden. Die Wissenschaftler haben gesagt, egal bei welchem Temperaturanstiegsszenario, diese Art von Lebensräumen wird massiv beschädigt sein. Und das ist auch einer der Gründe, warum schnell und deutlich gehandelt werden muss von der Politik, damit am Ende eben doch noch etwas übrig bleibt, den Klimawandel zu stoppen oder die Auswirkungen des Klimawandels zu stoppen. Das ist schon lange vorbei.
Aber welche Auswirkungen, um dann nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben, hätte es denn, wenn weniger als 10% der Korallenriffe übrig blieben?
Na, Korallenriffe erfüllen eine wichtige Funktion, nicht nur in den Meeren, sondern für uns auch. Zum einen sind sie zum Beispiel Wellenbrecher und wenn wir mehr Sturmereignisse haben, also größere, heftigere Stürme, die auf die Küsten treffen, dann sind diese Korallenriffe sehr wichtig, um diese Wellen zu brechen. Zum anderen sind sie Kinderstuben für Fischbestände und ein Großteil der Fischbestände dieser Erde hat die Kinderstuben in Korallenriffen. Sterben die Korallenriffe, fallen auch diese Kinderstuben weg. Das heißt, die Fischbestände, die schon durch die Überfischung massiv geschädigt sind, jetzt kommt noch die Erwärmung der Ozeane dazu und der Wegfall ihrer eigentlichen Laichgebiete, dann werden wir insgesamt ein massives Problem haben. Und es sind nicht nur die Korallenriffe, sondern das sind auch alle anderen Küstenökosysteme, die ein hohes Risiko haben, durch den Temperaturanstieg und durch den Klimawandel massiv beschädigt zu sein. Das heißt, wir sprechen auch über Mangrovenwälder, die eben auch wichtig sind, um die Küsten zu erhalten und vor diesen Stürmen zu schützen. Wir reden über Seegraswiesen und Salzmarschen.
Vergangene Woche kam der Kompromiss. Heute hat das Bundeskabinett in Berlin das Klimapaket der Großen Koalition auf seine parlamentarische Reise geschickt. Es wird keine große Überraschung sein, dass Sie die Maßnahmen der Regierung gleich kritisieren werden. Deshalb frage ich mal andersrum. Was ist denn gut am Klimapaket der Bundesregierung?
Wenig bis gar nichts. Das Einzige ist, glaube ich, dass man sich versucht hat, auf den Weg zu machen. Aber insgesamt würden wir doch sagen, als WWF, dass dieses gesamte Klimapaket nutzlos ist. Die Wissenschaftler haben in ihrem Klimareport heute gesagt, dass sehr viel schneller gehandelt werden muss und dass die Treibhausgase massiv oder die Treibhausgasemissionen massiv reduziert werden müssen. Und mit diesem Paketchen der Bundesregierung kann das nicht erreicht werden.
Die Koalitionspolitiker sagen ja, mit dem Klimapaket würden sie wichtige Strukturen schaffen, etwa für den CO2-Preis, der dann später ja auch steige. Halten Sie die Maßnahmen denn grundsätzlich für falsch oder bloß für zu schwach?
Eine CO2-Bepreisung ist grundsätzlich richtig, aber sie muss natürlich auch wirksam sein. Und mit diesen Minisummen, die dahinter gesetzt worden sind, wird man nichts erreichen. Es ist einfach kein Anreiz, tatsächlich CO2 einzusparen.
Jetzt haben die Grünen schon angekündigt, über ihren Einfluss im Bundesrat Nachbesserungen zu erzwingen. Was müsste denn aus Ihrer Sicht am dringendsten verbessert werden?
Also was wir brauchen, ist eine wirksame CO2-Bepreisung und zwar schnell. Wir müssen im Stromsektor einen europäischen regionalen Mindestpreis von zunächst 25 Euro und der dann in wenigen Jahren auf 40 Euro ansteigt haben, um eben zum Beispiel diesen Kohleausstieg zu beschleunigen.
Heike Vesper ist Meeresschutzexpertin beim WWF, dem World Wildlife Fund in Deutschland. Seit der Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook straucheln auch dessen deutsche Töchter. Die Fluggesellschaft Condor soll einen Überbrückungskredit erhalten und einen solchen wollen nun auch Neckermann, Bucher und Öger Tours, denn die deutsche Thomas Cook hat jetzt ebenfalls Insolvenz angemeldet. Theo Gers berichtet.
Condor gerettet, aber die deutsche Thomas Cook GmbH auf der Kippe. Trotz der Turbulenzen auf dem Reisemarkt bleibt die Bundesregierung erst einmal gelassen. Denn aus ihrer Sicht muss derzeit keiner der betroffenen 240.000 Pauschalurlauber um seinen Urlaub oder seine Rückreise bangen. 380 Millionen Euro haben der Bund und das Land Hessen gestern Abend für Condor bereitgestellt, auch weil das Unternehmen gesund und profitabel sei, wie Konzernchef Ralf Teckentrup heute betonte.
Unser Problem ist, dass die Thomas Cook-Gruppe in London insolvent gegangen ist und wir insofern für den Winter nicht die erforderliche Liquidität hatten. Und der Winter ist immer das Problem in der Airline-Industrie. Das hat die Bundesregierung und das Land Hessen nun als Problem gelöst. Und insofern haben wir einen sicheren Winter vor uns. Und der Sommer ist für eine Fluggesellschaft überhaupt gar kein Problem, weil im Sommer ist Hochsaison und da verdient man immer Geld.
Spektakuläre Rückholaktionen sind deshalb erst einmal kein Thema, erklärt denn auch der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Rainer Breul.
Sie wissen, es sind viele Deutsche zurzeit mit Condor unterwegs im Urlaub. Und solange Condor diesen Flugbetrieb aufrechterhalten kann, ist sozusagen keine akute Gefahr, dass diese Passagiere im Ausland stranden.
Auch Urlauber, die ihre Reise direkt bei Thomas Cook Deutschland gebucht haben, müssen sich nach dem heute gestellten Insolvenzantrag erst einmal nicht sorgen. Für ihre Rückreise ist nun die Zürich-Versicherung zuständig. Das Unternehmen informiert auf seiner Webseite detailliert, wie Urlauber ihre Ansprüche geltend machen können.
Nichtsdestotrotz stehen die Auslandsvertretungen natürlich Gewehr bei Fuß, in Notlagen zu helfen, wo beispielsweise Hotels Zahlungen der Touristen vor Ort verlangten. Auch da bemühen sich die Botschaften und Konsulate zu unterstützen und zu vermitteln. Wir haben entsprechend das Personal in den Auslandsvertretungen kurzfristig verstärkt und da zusammengezogen, wo besonders viele Touristen betroffen sind.
Während die Urlauber vorläufig aufatmen können, beginnt für die 2000 Beschäftigten von Thomas Cook nach dem Insolvenzantrag nun eine Zitterpartie. Das Unternehmen hat wie Condor beim Bund einen Überbrückungskredit beantragt. Der wird derzeit geprüft. Kriterien sind unter anderem, ob das Unternehmen überlebensfähig ist und ob so ein Kredit auch zurückgezahlt werden könnte, wenn etwa ein Investor Thomas Cook übernehme. Ein Nachteil: Thomas Cook ist einer von vielen Anbietern auf dem Reisemarkt. Die Fluggesellschaft Condor dagegen gilt auf dem Markt für Urlaubsflüge als systemrelevant, weil sie auch für andere große Veranstalter fliegt.
Theo Gers berichtete. Und eine kleine Ergänzung, fast unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit, kämpfen auch die slowenischen Adria Airways um ihr Überleben. Seit Montag schon sind alle Flüge der nationalen Fluglinie gestrichen und Sloweniens Hauptstadt Ljubljana ist nahezu abgeschnitten von den großen europäischen Luftverkehrsdrehkreuzen. Man führe weiter Verhandlungen mit potenziellen Investoren, heißt es, doch mindestens bis zum Wochenende bleibe der Flugbetrieb eingestellt. Kleines Land, kleine Airline, soll aber nicht ganz unerwähnt bleiben. Um 23 Uhr und 35 Minuten, Sie hören den Deutschlandfunk. Die Vorratsdatenspeicherung ist ein ewiger Zankapfel zwischen Sicherheitsbehörden und Bürgerrechtlern. Jetzt soll sich der Europäische Gerichtshof mit den deutschen Vorschriften befassen. Arndt Groß.
Die Sache sei nicht entscheidungsreif, sagte der Vorsitzende Richter des 6. Senats Kraft bei der Verkündung der Entscheidung. Der EuGH müsse die Auslegung der europäischen Datenschutzrichtlinie klären. Davon hänge die Anwendbarkeit der im deutschen Telekommunikationsgesetz geregelten Vorratsdatenspeicherung ab. Es sei zwar klar, begründete der 6. Senat, dass eine allgemeine und anlasslose Speicherung auf nationaler Ebene zur Bekämpfung von Straftaten der europäischen Regelung entgegensteht. Unklar sei aber, ob eine nationale Regelung zur Vorratsdatenspeicherung wie im deutschen Telekommunikationsgesetz festgeschrieben, unter keinen Umständen möglich sein darf. Der EuGH hatte bei seiner Entscheidung schwedische und britische Gesetze begutachtet und war zu dem Schluss gekommen, dass diese Regelungen nicht tragfähig sind. Die Frage des Bundesverwaltungsgerichts besteht darin, zu klären, ob die deutschen Normen, die andere Speicherfristen vorsehen, unter keinen Umständen eben anzuwenden sind. Das sei maßstabprägend. Es würde den deutschen Gesetzgeber erheblich einschränken. Geklagt hatte die Firma SpaceNet bzw. die Telekom Deutschland. Bis zur Entscheidung des Gerichtshofes bleiben diese Verfahren ausgesetzt.
Nach dem Tod einer Mutter und ihrem Säugling durch einen giftigen Stoff aus einer Kölner Apotheke ermittelt eine Mordkommission. Marco Schmitz.
Die Kölner Staatsanwaltschaft gab heute bekannt, dass die Rechtsmediziner ihr vorläufiges Gutachten zum Tod des Kindes vorgelegt haben. Demnach starb der Säugling wie die Mutter an Organversagen. Ob das Kind allerdings durch das Narkosemittel, das die Mutter eingenommen hatte, ums Leben kam oder weil es bereits in der 25. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt geholt wurde, muss nun ein weiteres Gutachten klären. Die Staatsanwaltschaft sagt auch, dass das Narkosemittel ebenfalls wie die Glukose pulverförmig war. Außerdem habe es eine sehr ähnliche Farbe, so ein Sprecher. Ob die Mittel in der Apotheke verwechselt wurden, müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben. Man stehe dabei noch am Anfang.
Nachdem ihm mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen haben, hat Opernstar Placido Domingo die New Yorker Metropolitan Opera verlassen. Peter Mücke.
Heute Abend hätte Domingo zum ersten Mal nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihn wieder in einer Macbeth-Vorführung auf der Bühne der Metropolitan Oper stehen sollen. Schon in den vergangenen Wochen hatte es deshalb Wirbel gegeben. Er habe die Opernleitung um Entbindung von seinen Pflichten gebeten und werde nicht mehr an der Met auftreten, teilte der Sänger jetzt mit. Die Oper bestätigte seinen Rückzug. Er weise die Anschuldigungen gegen ihn entschieden zurück, schreibt Domingo. Und weiter wörtlich: Ich mache mir Sorgen um ein Klima, in dem Menschen ohne angemessene Untersuchungen verurteilt werden. Nach einigem Nachdenken glaube er aber, dass sein Auftritt von der harten Arbeit seiner Kollegen auf und hinter der Bühne ablenken würde. In seinem Schreiben deutet er an, dass er nicht mehr an die Met zurückkehren werde. Mehrere Sängerinnen hatten Domingo im Zuge der MeToo-Bewegung gegen sexistisches und sexuell übergriffiges Verhalten einflussreicher Männer Übergriffe vorgeworfen, die teils Jahrzehnte zurückliegen. Einige Opern und Orchester hatten daraufhin Auftritte Domingos abgesagt. Andere halten weiter an dem Sänger fest. Bei seinem ersten Auftritt nach Bekanntwerden der Vorwürfe war der Künstler vom Publikum der Salzburger Festspiele demonstrativ gefeiert worden. Heute wurde auch bekannt, dass Domingo nicht wie geplant den Europäischen Kulturpreis erhalten wird. Der Sänger und das Europäische Kulturforum hätten gemeinsam entschieden, die Auszeichnung um ein Jahr auf Oktober 2020 zu verschieben.
Wir kommen zum Bericht von der Frankfurter Börse und den hat heute Jan Plate für uns.
Sehr selten ist so eine ausgelassene Stimmung bei einem Börsengang zu erleben. Klar, jeder Unternehmer freut sich, wenn er es aufs Parkett schafft. Da wird dann die Börsenglocke geläutet und sich gratuliert. Doch die Mitarbeiter des schwäbischen Softwareunternehmens TeamViewer haben es richtig krachen lassen. Zumal es ja der größte Börsengang in Europa bisher in diesem Jahr war, beziehungsweise war es die größte Emission eines Softwareunternehmens je in Deutschland, größer als SAP vor 30 Jahren. TeamViewer selbst ist profitabel und braucht kein Geld. So gehen die Einnahmen aus dem Börsengang vollständig an den Finanzinvestor Permira, was manche auf dem Börsenparkett etwas negativ angekreidet hat. Und einige haben den Ausgabepreis für ambitioniert gehalten. So hat die TeamViewer-Aktie den ersten Handelstag mit einem Minus von 3,5% beendet. Wobei auch die generelle Stimmung durch politische Unsicherheiten mal wieder etwas angeschlagen war. Der DAX hat 0,5% verloren auf 12.234 Punkte. Der Autozulieferer Continental hat ein umfassendes Sparprogramm angekündigt. Das hat der Aktie geholfen. Beim Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp wird der Chef Guido Kerkhoff abgelöst. Anleger waren hin und her gerissen, was das für die Pläne der wertvollen Aufzugssparte bedeutet. Lange war die Aktie minus, schließlich hat sie 0,25% zugelegt.
Jan Plate berichtete. Am Tag, nachdem das oberste Gericht in London die Zwangspause des Parlaments für illegal erklärt hat, sitzen die Abgeordneten des britischen Unterhauses auch schon wieder zusammen. Und zwar, um sich heftig zu streiten. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Die Unterhausabgeordneten sind aus der Zwangspause zurück, laut und leidenschaftlich und vom Speaker John Bercow kaum zu bändigen.
Unter!
Die Ouvertüre zu einem Drama, das mindestens die nächsten Tage andauern wird. Premierminister Boris Johnson handelte nach der bewährten Devise, Angriff ist die beste Verteidigung. Mit dem Urteil des obersten Gerichts hielt er sich nur kurz auf, als er am Abend vor die Abgeordneten trat.
The Supreme Court was asked to intervene in this process for the first time ever. And it is absolutely no disrespect to the judiciary to say I think the court was wrong.
Zum ersten Mal in der Geschichte sei der Supreme Court angerufen worden, um in einem rein politischen Prozess zu intervenieren und habe eine falsche Entscheidung getroffen, so der Premierminister. Johnson ging mit keinem Wort darauf ein, dass die Richter seine Begründung dafür, die Abgeordneten in eine Zwangspause zu schicken, für null und nichtig erklärt hatten. Die Opposition fand das unglaublich, forderte Johnsons Rücktritt. Dem Regierungschef gehe jede Demut vor den Richtern ab, erklärte die Chefin der Liberaldemokraten Jo Swinson.
You have to say sorry.
Sie müssen sich entschuldigen. Wenn schon mein Sohn sich dafür entschuldigen muss, einen Fußball in eine Glasscheibe geschossen zu haben, dann muss sich ein Premierminister doch mit Sicherheit dafür entschuldigen, die Queen und das ganze Land in die Irre geführt zu haben, als er in illegaler Weise die Demokratie ausgeschaltet hat. Der Fraktionsvorsitzende der schottischen Nationalisten Ian Blackford schlug in die gleiche Kerbe und warf Johnson vor, das Land in eine Diktatur verwandeln zu wollen.
Sorry is indeed the hardest word for the Prime Minister.
Entschuldigung ist wirklich das schwierigste Wort für diesen Premierminister. Und um einen früheren Premierminister zu zitieren, wo das Gesetz endet, beginnt die Tyrannei. Die Tatsache, dass dieser Premierminister hier weiter steht, zeigt, dass er immer noch glaubt, über dem Gesetz zu stehen.
He in fact does believe he is above the law.
Johnson lachte solche Vorwürfe weg und reizte die Opposition zusätzlich mit der Forderung, den Weg für den Brexit freizumachen oder sofort ein Misstrauensvotum gegen ihn einzubringen, Neuwahlen zu ermöglichen und sich der Abrechnung mit den Wählern zu stellen.
Get Brexit done or bring a vote of confidence and finally face the day of reckoning with the voters.
Die Opposition sieht darin aber nur einen Trick, das Parlament für den Wahlkampf erneut nach Hause zu schicken und gleichzeitig einen ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober durchzuziehen. Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn hielt Johnson deshalb entgegen.
I want a general election.
Auch ich will Neuwahlen. Es ist ganz einfach. Wenn auch Sie Neuwahlen wollen, gehen Sie nach Brüssel und holen sich dort eine Verschiebung des Austrittstermins. Dann machen wir die Neuwahlen.
If he wants an election, get an extension and let's have an election.
Dieser Streit wird die Tagesordnung des Unterhauses auch in den kommenden Tagen beherrschen. Ende offen.
Soweit Jens-Peter Marquardt. Über die Meere als Opfer des Klimawandels haben wir heute schon ausführlich gesprochen. Doch auch den Wäldern geht es nicht wirklich besser, klagen Umweltschützer und Waldbesitzer gleichermaßen. Nach schweren Schäden durch Trockenheit und Borkenkäfer sollen die Wälder mit Millionenhilfen aufgeforstet und besser gegen den Klimawandel gewappnet werden. Ergebnis des nationalen Waldgipfels in Berlin. Regina Steffens.
Da bleibt nur noch absägen. Die Gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt führt vor Beginn des Waldgipfels in Berlin eine ausgetrocknete braune Tanne vor. Dazu Baumstämme, befallen vom Borkenkäfer. Der deutsche Wald leidet. Laut Bundesagrarministerium sind 180.000 Hektar in Deutschland durch Dürre, Brände oder Schädlinge vor allem in den letzten beiden Jahren abgestorben.
Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir den Wald ernst nehmen. Und deshalb müssen wir jetzt auch handeln. Und deshalb sage ich klar, dieser Gipfel hier ist ein Krisengipfel,
sagte Bundesagrarministerin Julia Klöckner auf dem heutigen Waldgipfel. 547 Millionen Euro will der Bund in den nächsten 4 Jahren in die Hand nehmen. Bis zu 800 Millionen Euro sollen mit der Unterstützung der Länder zusammenkommen. So soll der Wald, der ein Drittel der Fläche Deutschlands einnimmt, für den Klimawandel gerüstet werden. Aber
der Bund wird nicht die Schäden ersetzen können. Genauso wenig wie das auch bei den Landwirten war, konnten wir die Schäden der ausgefallenen Ernten nicht ersetzen. Sondern es geht darum, dass wir helfen können, gerade denjenigen, die in den vergangenen 2 Jahren so viel Geld auch verloren haben, die das Geld gar nicht mehr haben, um wirklich wieder zu bewalten.
So CDU-Politikerin Klöckner. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen, mahnt, mit den Geldern nur Mischwälder und Naturwälder finanziell zu fördern.
Gelder dürfen allerdings nicht mit der Gießkanne verteilt werden, sondern die Gelder müssen streng an ökologische Kriterien gebunden werden. Wer weiter auf monotone Holzplantagen setzt, muss leer ausgehen,
sagte Hofreiter in Richtung der Bundeslandwirtschaftsministerin. Die hat mehr als 170 Verbände und Einrichtungen zum Waldgipfel eingeladen. Nicht nur die Geldfrage bleibt unbeantwortet, sondern auch, welche Baumarten pflanzt man wo, wo kommt das Saatgut her, wie kann der Wasserhaushalt im Wald erhalten bleiben. Als erstes will die Agrarministerin aufräumen. Das Totholz, das nicht mehr als Nährstoffquelle für den Wald dient, rausschaffen. Die Bundeswehr soll bei den Arbeiten helfen. Für diese Arbeiten und die Umgestaltung zu mehr Misch- und Laubwald fordern die Gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt und Barbara Hendricks, ehemals Bundesumweltministerin, schon vor Beginn des Gipfels mehr Personal.
Weg von der Monokultur und hin zu den Mischwäldern liegt es ja auf der Hand, dass man dafür Menschen braucht. Und wenn man das hört, die Forderung, ein Mensch zusätzlich pro 1000 Hektar, das ist ja nicht vermessen. 1000 Hektar ist ja schon was.
Weil in den letzten 20 Jahren so viele Stellen in der öffentlichen Forstwirtschaft abgebaut wurden, brauche man jetzt 11.000 neue Stellen. Und jüngeres Personal, denn Forstwirte sind im Durchschnitt rund 58 Jahre alt. Bundesagrarministerin Klöckner will deshalb eine Werbeoffensive für die grünen Berufe rund um den Wald starten. Auch das Bundesjagdgesetz will sie angehen, um Schäden an jungen Bäumen durch Wild zu verhindern. Kritik am Waldgipfel kommt von den Umweltorganisationen. So warf der Naturschutzbund Deutschland Bund und Ländern vor, die Tragweite der ökologischen Krise noch nicht verstanden zu haben.
Aus Berlin Regina Steffens. Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche können auf deutlich höhere Entschädigungszahlungen hoffen. Das war Thema auf der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. Petra Klostermann berichtet.
Nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz hat die katholische Kirche seit 2011 mehr als 9 Millionen Euro an 1.200 Betroffene gezahlt. In Bezug auf künftige Entschädigungen sind für den Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz, Stefan Ackermann aus Trier, aber noch viele Fragen offen.
Wie soll man sich das Modell dann vorstellen? Gibt es also einen Grundanerkennungsbetrag? Gibt es dann eben eine Form weitergehender Entschädigung? Und wie kann die aussehen? Dann ist eben die Frage, wie geht das finanziell? Da braucht es einen Fonds. Wie werden die Gremien gestaltet, die darüber entscheiden? Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann geht es natürlich auch um die Höhe. Das muss auch leistbar sein für Bistümer und Ordensgemeinschaften.
Er sagt, die Zahlungen müssten künftig transparenter werden und die Bistümer müssten einheitlich handeln. Matthias Katsch von der betroffenen Initiative Eckiger Tisch bevorzugt eine pauschale Entschädigung von 300.000 Euro für jedes Opfer. Denn
ein pauschales Verfahren, wo also der Betroffene oder die Betroffene nicht jede einzelne lebensbeeinträchtigende Folge des sexuellen Missbrauchs darstellen und belegen muss, so wie das zum Beispiel im heutigen Opferentschädigungsrecht der Fall ist, erspart den Opfern eine Menge. Es sorgt aber vor allem, dass das Verfahren beschleunigt werden kann. Die Alternative bedeutet einen längeren Zeitraum.
Und die Betroffenen müssten sich selber mehr einbringen. Das könne aber nicht jeder gleich gut und das könne zu Ungerechtigkeiten führen. Bei einer gestaffelten Entschädigung könnten die Zahlungen zwischen 40.000 und 400.000 Euro liegen. Jetzt müssen die Bischöfe entscheiden. Bischof Stefan Ackermann nennt konkrete Pläne.
Es sollen ja Eckpunkte und Kriterien festgelegt werden. Wir haben vor, bis Ende des Jahres das stehen zu haben. Am Ende des Jahres werden auch die Regelwerke zur Aufdeckung und zur Prävention überarbeitet sein und dann zum Beginn des Jahres neu in Kraft treten, die Akteure, die in diesem Feld unterwegs sind, zu vernetzen und auch einen Vorschlag zu machen. Wie gibt es ein verbindliches Monitoring?
Also die Kontrolle, ob das Regelwerk auch eingehalten wird. Matthias Katsch ist optimistisch, dass sich in der Kirche etwas ändert.
Ich habe schon das Gefühl, dass wir in dem letzten Jahr eine qualitative Veränderung erlebt haben, dass mehr und mehr Bischöfe, aber auch andere Menschen in der Kirche begriffen haben, dass es ein Systemproblem gibt, auf das man auch eine systemische Antwort geben muss und dass die Betroffenen nicht nervende Störenfriede sind, sondern wesentlich dazu beigetragen haben, dass wir zu diesen Erkenntnisgewinnen gekommen sind und dass es recht und billig ist, ihnen jetzt auch angemessen mit einer Entschädigung einen Ausgleich zu schaffen für das, was in ihrem Leben angerichtet worden ist.
Wie schnell das gehen soll, sagte Bischof Ackermann nicht. Er versprach nur, dass es zügig vorangehen solle.
Der Bericht von Petra Klostermann. Seit der Wiedervereinigung erstattet die Bundesregierung sich selbst alljährlich Bericht über deren Fortschritt. Denn seit die Mauer vor 30 Jahren fiel und Ost und West wieder zusammenwuchsen, musste diese, unsere Republik, hier und dort den ein oder anderen Wachstumsschmerz erdulden. Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio.
So sehen sich im 30. Jahr nach dem Fall der Mauer 57% der Ostdeutschen als Bürger zweiter Klasse an. Etwa wegen der nach wie vor bestehenden Unterschiede bei Löhnen und Gehältern, den Renten und der Tatsache, dass der Osten in vielen gesellschaftlichen Bereichen bis hin in die Führungsetagen der Wirtschaft oder auch in der Politik unterrepräsentiert ist. Um dem zu begegnen, hat das Bundeskabinett heute neben dem Bericht zugleich 12 Handlungsfelder beschlossen. Von der Gesundheitsvorsorge im ländlichen Raum über die weitere Aufarbeitung der SED-Vergangenheit bis hin zu dem Ziel, mehr Bundesverwaltungen in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands anzusiedeln, um die Bedingungen zu verbessern. Danach gefragt, was davon ihm am wichtigsten ist, verweist der Ostbeauftragte Christian Hirte auf die neue Kommission 30 Jahre Deutsche Einheit, die sich in diesem und im kommenden Jahr explizit dem Dialog mit den Bürgern widmen soll, um über die Unterschiede und wahrgenommenen Ungleichbehandlungen ins Gespräch zu kommen.
Der darauf achtet, auch wissenschaftlich evaluiert, wo die Situation, die Probleme in der Gesellschaft sind und daraus natürlich auch nachher Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung entwickeln sollen.
Daneben aber kommt es für den Ostbeauftragten der Bundesregierung Christian Hirte, der ja im Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt ist, auch auf eine weitere gezielte wirtschaftliche Förderung an. Nämlich besonders dort, wo sich innovative Tendenzen und Entwicklungen abzeichnen, um darüber verstärkt die Gründergeneration in den ostdeutschen Bundesländern zu stärken. Dabei verweist der Bericht einmal mehr auf den erheblichen Aufholprozess gerade in den vergangenen Jahren. Löhne und Renten sind überproportional gestiegen. Die verfügbaren Einkommen seien wegen der niedrigeren Lebenshaltungskosten auf einem vergleichbaren Niveau mit dem Westen. Aber zugleich bleiben die strukturellen Unterschiede bestehen. Also etwa die Kleinteiligkeit der ostdeutschen Wirtschaft, der Mangel an Konzernzentralen großer Unternehmen und die überwiegend ländlich geprägte Siedlungsstruktur. Dazu kommen die Abwanderungen vieler junger Menschen nach der Wende, die jenseits der großen Städte bis heute anhält und zu einer unausgeglichenen Altersstruktur geführt haben. Auf der anderen Seite beugt Hirte aktiv möglichen Geschichtsklitterungen vor, etwa dem Vorstoß der Linken, die einen Treuhand-Untersuchungsausschuss einsetzen will, um die westdeutschen Übernahmestrategien nach der Wende herauszuarbeiten.
Man muss sich eben vor Augen halten, dass ein Großteil der Schwierigkeiten, die wir heute nach wie vor haben, etwa mit auch einer unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur, ihre Ursache nicht in einer verfehlten Politik ab 1990 hat, sondern im Wesentlichen natürlich aus der Politik vor 1989 und 1990.
Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, hatte dagegen erklärt, der Schaden, den die Treuhand angerichtet habe, sei bis heute eine wesentliche Ursache für den ökonomischen Rückstand des Ostens und für den politischen Frust. Bislang aber wird der Ruf der Linken nach einem Untersuchungsausschuss nur von der AfD unterstützt.
Aus Berlin, Volker Fintermer. Und wir kommen zu unserer Presseschau mit Katrin Baumhöfer.
Der Blick geht mal wieder in die USA, wo die Demokraten einen ersten Schritt für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump getan haben. Ein zu hoher Preis, findet die Süddeutsche Zeitung. Die Demokraten stecken in einem Dilemma. Ihr Versuch, Trump aus dem Amt zu entfernen, ist einerseits gerechtfertigt, fast schon zwingend geboten. Zugleich ist das Amtsenthebungsverfahren ein Fehler, möglicherweise ein katastrophaler, der Trump 4 weitere Jahre im Amt bescheren könnte. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass das Impeachment Erfolg hat, ist minimal. Nach derzeitigem Stand wird es scheitern, nicht an mangelnden Beweisen, sondern schlicht an der parlamentarischen Arithmetik. Auch die Taz ist sich sicher, Trump wird durch das Verfahren nicht aus dem Amt geworfen. Dazu fehlt die Mehrheit im Senat. So bewirkt das Verfahren vor allem eins. Es wird viele Monate nicht über Trumps Politik gesprochen werden, sondern über Trump. Das ist Trump gewohnt. Damit kann er umgehen. Ja, mehr noch, sein rasanter Aufstieg zur Macht fußt genau darauf. Niemand versteht es besser, negative Schlagzeilen in große Wählerbegeisterung umzusetzen als er. Die Neue Osnabrücker Zeitung vermutet ebenfalls Kalkül. Bislang hat der Furor der Trump-Gegner immer noch die Loyalität seiner Anhänger befeuert. Darauf vertraut Trump auch mit der Veröffentlichung seines unappetitlichen Telefonats mit dem ukrainischen Amtskollegen. Zeit Online schreibt zum Anlass der Diskussion: Schon für sich genommen ist das jüngste Handeln des US-Präsidenten nicht zu verteidigen. Eine ausländische Regierung dazu nötigen zu wollen, ohne substanzielle Grundlage gegen einen politischen Gegner aktiv zu werden, klarer konnte sich Trump nicht über Wort und Geist der Verfassung erheben. Ein eklatanter und krimineller Machtmissbrauch. Einige Zeitungen kommentieren die Insolvenz der gleichnamigen deutschen Tochter des britischen Reisekonzerns Thomas Cook und die Entscheidung für einen Überbrückungskredit vom Staat für die Fluggesellschaft Condor, ebenfalls Teil der Thomas Cook-Gruppe. Dazu meint die Badische Zeitung aus Freiburg: Fachleute und Berater sind sich hoffentlich sicher, dass die Airline es ihnen mit einer Rückzahlung plus Zinsen danken wird. Diese Art von Hilfe ist gerechtfertigt. Sie sollte nicht zur Regel werden. Die Entscheidung fiel vermutlich deswegen, weil der Bund 2017 auch die insolvente Air Berlin mit einem hohen Kredit unterstützte und so einen Präzedenzfall für die Branche geschaffen hat. Im Sinne der Gleichbehandlung konnte die Regierung jetzt schlecht einem grundsätzlich gesunden Unternehmen die Hilfe verweigern. Die FAZ kritisiert: Jede Staatshilfe verzerrt den Wettbewerb zulasten der Konkurrenz, die nicht gestützt wird. Und mit jedem Eingriff wird es schwieriger, andere Begehren zurückzuweisen.
Katrin Baumhöfer mit der Presseschau. Vielen Dank dafür. Zum Schluss noch ein herzlicher Gruß an unsere Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk Nova, die heute Abend den Deutschen Radiopreis erhalten haben für ihre Sendung Update. Glückwunsch also dazu. Thema gleich bei den Kollegen in der Radionacht von Fazit. Und an dieser Stelle verabschiedet sich am Mikrofon Mario Dobowiszek. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.